Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 186. Ausgabe vom eVenus Frühstück. Guten Morgen zusammen. Schöne Grüße an alle da draußen, die einen Becher Kaffee, Tee oder was auch immer gerade zu ihrem zweiten oder dritten Frühstück dazu haben und sich über die eVenus der vergangenen Woche ein bisschen ausgetauscht bekommen haben. Ja, ich muss euch leider warnen, das ist hier nicht der erfolgreichste News-Sender zu eVenus. Hier gibt es keine exklusiven News, die irgendwie auch nie exklusiv sein können, weil sie ja überall im Internet sind. Und ihr müsst hier auch keine Fragen machen, ob ihr dann die nächsten 300.000, 400.000 Zuschauer mit Plug-in-Hybriden versorgen wollt. Aber gehen wir doch gleich los und machen das, was wir eigentlich am besten können, nämlich über die Entwicklung am E-Mobilitätsbereich zu machen. Und boy, da ist eine News bei, wo ich wirklich mich fragen muss, ob wir schon in einem Metaverse leben und wirklich alle verrückten Dinge irgendwie gepitcht werden können. Aber es ist eigentlich eine interessante Nachricht, die noch letzten Sonntag rausgekommen ist. Elon hat mal wieder darüber gesprochen oder angenommen oder hat geäußert, dass er schockiert wäre, wenn Tesla es nicht dieses Jahr schaffen würde, das vollautonome Fahren oder Fully Self-Driving auszurollen, überall, weltweit, 5 Jahre vor allen anderen. Und da musste ich mich an ein anderes Video erinnern, was ich die vergangenen Tage oder Wochen gesehen habe. Und zwar von dem MKBHD, der mal so diese Announcement von Tech-Companies und darunter auch Tesla mal so durchgegangen ist. Und erinnerte mich irgendwie daran, dass seit 2015 es nur noch einen Monat oder nur noch ein Jahr entfernt ist, dass das Fully Self-Driving für alle dann ausgerollt wird. Sollte es kommen, würde es mich sehr wundern, weil wir nachher noch News für Rückrufaktionen haben, die sogar jetzt nicht mehr hardware-spezifisch sind oder waren. Auch dazu kommen wir später, sondern mit der Software zu tun hatten. Aber dazu gleich etwas mehr. So, genau. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und Fully Self-Driving ist nur noch ein Wimpernschlag entfernt. Dann geht das also nicht kostenlose, sondern das freie Werden von Superchargern für andere EVs, Rollout-Programm weiter. Es kommen jetzt Frankreich und Norwegen mit dazu, die spezifisch bestimmte, also nicht alle Supercharger, sondern bestimmte Supercharger für das Programm freimachen. Was man aktuell allerdings sieht, ist, dass diese sogenannten Abonnements, die man abschließen kann, immer nur für das Land gelten, in dem man auch lebt. Das ist sicherlich etwas, was man anpassen sollte, weil ansonsten ist die Sinnhaftigkeit wahrscheinlich ziemlich begrenzt. Warum sage ich das? Also solltet ihr nun aus Norwegen, Frankreich oder den Niederlanden kommen und ihr habt bei euch so ein Abo abgeschlossen, was hättet ihr davon, es würde euch nur die Tesla-Preise an den Superchargern in eurem Land garantieren. Ihr wollt aber sicherlich, gerade wenn ihr eine längere Reise macht, eben auf dieses doch sehr sichere, auf Platz 2 geratete Ladenetz kommen. Auch dazu kommen wir später noch. Und eben diese Sicherheit haben, dass ihr da laden könnt und wollt dann nicht dieses Abo abschließen und dann in allen anderen Ländern mehr dafür zahlen müssen. Das macht keinen Sinn. Naja, ich finde es gut, dass es weitergeht. Ich finde es gut, dass es gerade jetzt auch hier in bestimmten Regionen zu den Ferienzeiten, also gerade so zu diesen Winterferien oder Skiferien oder wie man das auch mal nennen möchte, geöffnet wird, sodass man auch gleich schon ein höheren Anteil an Nutzern sehen kann, was hier aber auch alle, die diesem Programm skeptisch gegenüber waren oder sind, zeigt, ist, dass nicht alle Supercharger dafür zur Verfügung stellen und auch nicht alle Stalls, die an einem Supercharger sind, sondern dass in erster Linie das sehr große, also breit ausgebaute Supercharger mit vielen Stalls sind und dass auch nur ein gewisser Rahmen hier für dieses öffentliche Programm ausgerollt werden. So, weiter machen wir mit etwas, was ich sehr interessant finde. Und zwar, wir reden ja immer von dem Wandel der Elektromobilität, aber auch von dem, oder wenn man dann elektrisch fährt, macht man sich auch Gedanken darüber, wo dann eigentlich der Kraftstoff, nämlich unser Strom, herkommt. Und man schaut sich halt auch solche Backup-Systeme oder Storage-Systeme für zu Hause an. Und eins dieser Storage-Systeme ist ja die Tesla Powerwall, die es schon seit vielen Jahren gibt, die insbesondere in den USA oder in den Ländern, wo es sowieso nur ein sogenanntes einphasiges Laden gibt, sehr, sehr weit verbreitet ist. Und auch dieses Produkt wird mit einigen Software-Updates beglückt. Und so gibt es dort auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Stormwatch zu machen. Also Stormwatch ist dann da, wenn in den Regionen, ihr seht das einerseits im Golf von Mexiko oder auch in Kalifornien, wo es durch starke Stürme, oder ihr seht das auch in Nordosten der USA, also sozusagen New York hoch bis fast bis Maine, dass es dort zu starken Stürmen kommt und da in den USA noch sehr viel Strom über die Überlandleitung geleitet wird, kann es dort auch passieren, dass eben dieser Strom ausfällt. Und so hat Tesla nun einen Report rausgegeben, der zeigt, dass alleine in 2021 400.000 Stormwatch-Aktivitäten waren, also wo Tesla Powerwalls in diesen Status gegangen sind und wahrscheinlich diese Backup-Funktion, also die Strom-Backup-Funktion, dann eingesetzt hat und hier den Leuten, zumindest solange noch Power in der Powerwall war, mit Strom versorgt hat. Dazu mache ich auch gerne nochmal zu unserem internationalen Kollegen, und dem wir wahrscheinlich alle zum Anfang unserer E-Mobilität auch sehr häufig geschaut haben, weil er noch sehr viel Content gemacht haben, den Ben Sullins zu empfehlen, ihn mal eins seiner letzten Videos, da geht er nochmal über sein Powerwall-Setup. Das, so viel kann ich schon mal sagen, über die Jahre ein bisschen kontrovers war. Also anfangs war er natürlich total begeistert davon, hatte sicherlich auch die Powerwall oder eine seiner Powerwalls über ein über das Referral-Programm von Tesla bekommen, hatte sich dann selber PV auf sein Dach installiert und hatte dann aber auch mehrere Videos gemacht, dass das eigentlich sich nicht rechnen würde und dass sich eigentlich es noch nicht lohnt, auf Speicher zu gehen. So, in dem jetzigen Video, so viel nehme ich schon mal weg, sind weitere Funktionen dazu gekommen, die eigentlich die Anschaffung in den USA, und da müssen wir auch wieder vorsichtig sein, in den USA, dort wo es dynamische Strompreise gibt, für die Kunden sehr lukrativ sein kann, weil dort dynamische Preise teilweise unter 5, teilweise sogar unter 3 Cent pro Kilowattstunde fallen, in sogenannten Off-Peak-Hours. Und genau diese Berechnung nimmt dann auch der Ben Sullins an. Also einerseits den Strom, den er von seinem Dach bekommt und in die Powerwalls. Ich meine, er hat 2 reinlädt und zeigt das dann auch in der Zeit, wenn weniger Sonnenstrom produziert wird, wo er dann in den Off-Peak-Hours sozusagen den Strom aus dem öffentlichen Netz zieht und damit in seine Powerwall geht und dann in den Abendstunden oder in der Mittagszeit, wenn Strom in diesen dynamischen Preisen sehr teuer ist, dann automatisch aus der Powerwall dann mit dem Haus versorgt wird. So, also das dazu, und sowas finde ich halt wirklich interessant, weil man damit das Produkt erlebbarer macht und auch nachvollziehen kann, warum Strom eigentlich keinen festen Preis haben kann, sondern dass dieser schwankt, je nachdem wie er produziert wird. Oder wir reden über Atomstrom, dazu gibt es nachher dann auch nochmal eine News und sicherlich auch eine persönliche Meinung dazu. Aber das, was hier passiert, eben auch mit Technologie oder mit Software, das klarer zu stellen und auch vor allen Dingen den restlichen Nutzern und Kunden da draußen zu erläutern, ist halt schon super wichtig. Ja, und genau da sind wir dann bei Software wieder. Wir haben das gleiche Bild vorhin gesehen und die Aussprache, die noch Sonntag von Elon kam, dass wir noch in diesem Jahr Fully Self-Driving haben. Dann kam NHTSA mal wieder, die National Highway Traffic Safety Administration, und hat hier eigentlich gesagt, dass es hier zu einem Rückruf der Fahrzeuge kommen muss, denn die, die Kamerasysteme würden das Stoppschild zwar richtig erkennen, aber die Software würde nicht mehr den Call for Action, also was soll ich eigentlich machen, wenn ich so ein Stoppschild sehe, dementsprechend ausführen. Das bedeutet, gerade in den USA, und auch ich bin dort in den USA schon angehalten worden, weil ich so ein Rolling Stop hatte. Also das heißt, bei uns ist es ja teilweise so, wenn ihr an eine Vorfahrtsstraße ranfahrt, dann rollt ihr heran, schaut euch den Verkehr an, könnt weiterfahren. In den USA oder auch bei uns ist es so, wenn ein Stoppschild da ist, müsst ihr einen Stopp vollzogen haben. Das heißt, das Fahrzeug muss vollständig zu einem Stopp gekommen sein, und diese Aktion konnte Tesla in seinem FSD-Programm und hat es somit verlernt oder beziehungsweise nicht mehr ausgeführt. Das führte dazu, dass, wie gesagt, NHTSA hier einen Rückruf bei Tesla angefordert hat, dass sie hier nachbessern müssen. Und das soll wohl in einem aktuellen Software-Update bereits mit drin sein. Wir kommen gleich auch noch zu einem weiteren Rückruf, der diese Woche öffentlich wurde, der angeblich auch schon in der Beseitigung über eine Softwarelösung dann sein wird. Aber gleich mehr dazu. Etwas, wo wahrscheinlich viele drauf gewartet haben, ist, dass ihr nun eure Darstellung eures Teslas so customizen könnt, wie das Fahrzeug dann vielleicht nach außen aussieht. Also nehmen wir einfach mal an, ihr habt einen weißen oder einen schwarzen Tesla bekommen und lasst diesen nun in eurer Farbe folieren, weil die fünf Farben, die ihr heute bei Tesla auswählen könnt, nicht euren Individualitätsgedanken entsprechen. Dann lasst ihr euch eine schöne grüne, eine violette, blaue, gelbe, was auch immer Folie draufziehen. Gerne auch diesen Farbwechsel, diese Flip-Flop-Folien. Die könnt ihr leider nicht darstellen, aber ihr seht das hier schon. Über ein Software-Update ist es dann jetzt auch möglich, in dem Farbkreis, den ihr hier seht, eine Farbe zu suchen, die dem Erscheinungsbild eures aktuellen Fahrzeuges sehr nahe kommt. Und habt dann auch im ästhetischen Auge dann das Fahrzeug dementsprechend. Dann noch eine kleine Randnotiz. Ich habe die News nicht rausgesucht, aber es ist bereits passiert. Wir hatten letzte Woche davon gesprochen, dass Tesla ein neues Produkt gelauncht hat. Und zwar die Mikrofone für das, wie nennt man es, Karaoke in dem Fahrzeug. Man hatte erst davon gesprochen, dass diese Mikrofone explizit für den asiatischen Raum sind. Aber vergesst es, ihr könnt sie schon nicht mehr bestellen. Sie sind ausverkauft. Selbst die $118 hat niemanden in den USA abgeschreckt. Und selbst Jimmy Fallon in seiner Tonight Show macht bereits Gags darüber, dass dann bald, wenn dann irgendwie ein Polizeiofficer einen Tesla-Fahrer anhält, der dann durch sein Mikrofon mit verstellter Stimme dann antworten könnte. Ist es interessant, es ist Software. Mit Software kann man so unglaublich viel machen, ob manchmal sinnvoll, manchmal auch unsinnvoll, aber es geht weiter mit Software. Das ist etwas, was wahrscheinlich viele von euch heute mit ihren Elektrofahrzeugen oder mit ihren Teslas über sogenannte Third-Party-Apps machen, denn Tesla launcht hier Charge-Stats, also langsam. Charge Stats soll euch dabei helfen, zu evaluieren oder beziehungsweise zu tracken, wie hoch eure Energiekosten auch wirklich waren, und bringt das dementsprechend dann auch mit zum Beispiel einem Verbrennerfahrzeug in Relation, also wie viel ihr für die Nutzung eures Elektrofahrzeuges gebracht habt im Verhältnis zu einem Verbrennerfahrzeug. Interessant auch dazu gab es gestern einen Artikel, ich glaube es war bei Elektrofahrer, wo ein Kona-Fahrer in der Schweiz die letzten 2 Jahre akribisch seine Verbräuche aufgenommen hat, der 80% an kostenlosen Ladepunkten lädt und denn wenn er dann geladen hat, auf irgendwie etwas wie 16 Cent für 100 Kilometer kommt. Also das ist natürlich im Durchschnitt, wenn er einen hohen Großteil umsonst lädt, dann wird es halt sehr günstig auf den 100 Kilometern. Aber der auch sagt, aufgrund seiner Fahrweise und dann zu nutzen auch solche Dateienerhebung oder Datenerhebung, wie wir sie hier sehen, die das dann auch visuell darstellen. Also hier seht ihr zum Beispiel, wie viel lade ich zu Hause, wie viel lade ich am Supercharger, wie viel lade ich woanders. Dass ich darüber auch ja eigentlich den Nutzer erziehen kann oder dem Nutzer ein Gefühl wieder für den Kraftstoff Elektrizität hier geben kann, woher der bezogen wird, oder eben auch, dass viel Supercharger-Laden eben auch dem Akku nicht so gut tun kann und wahrscheinlich die Degradierung des Akkus befeuert. Finde ich klasse. Ich bin schon gespannt, das dann selber mal nutzen zu können. Kommen wir weiter. Ich muss jetzt gerade mal hier reinschauen. Ich bin das Sparbrötchen fragt, wo ich angehalten wurde, dass ich nicht an einem Stoppschild gehalten habe. Das war tatsächlich sogar auf unserer Hochzeitsreise in Hawaii oder auf Hawaii und da in Waikiki Beach und in Georgia Atlanta ein zweites Mal. Aber da war es eigentlich wirklich nur ein Hinweis in oder auf Hawaii war das wesentlich, wie soll ich das sagen? Es waren vier Leute, die um das Fahrzeug herumstanden und eigentlich von uns eine Strafe wollten, aber als sie dann das rosafarbene Stück Papier oder Pappe bekommen haben mit dem Führerschein, war das Interesse, uns irgendwie eine Strafe aufzubummen, dann schon wieder verflogen. So, und Jovendura sagt, funktioniert nicht bei Model S und X bis zum Refresh. Ja, das ist richtig, aber dazu kommen wir gleich noch. So, und zwar haben wir hier dann auch gleich diesen Hinweis, dass eine Software ausgerollt werden soll, die diesen Rolling Stop wieder rausnimmt. Und hier spricht man dazu, dass es nur in bestimmten Edge Cases der Fall war, dass die Fahrzeuge dann eben nicht mehr reagiert haben. Ja, das hat sich natürlich auch auf den Safety Score dieser Fahrzeuge ausgewirkt. Man spricht hier von 60.000 Besitzern, die in diesem Programm drin sind, die davon betroffen waren. So, also damit, das hatten wir eigentlich schon gesprochen, dass eine Software unterwegs ist. Ja, hier haben wir gleich das nächste nochmal. Also Tesla fällt hier mit ihrem Autopilot-Programm nochmal auf, da jetzt durch die Software, die da gekommen ist, wieder erhebliche Phantombremsungen da drin sind. Also das haben wir alle irgendwie gesehen, dass eigentlich mit jedem Software-Update so eine Lotterie ist, ob diese Phantombremsungen wieder weg sind oder ob teilweise an irgendwelchen Stellen das Fahrzeug anfängt zu bremsen. Und gerade in der Zeit, wo ich diese 500 Kilometer hin und 500 Kilometer zurück von Regensburg nach Bonn mit dem Tesla gependelt bin, habe ich das, weil ich eigentlich, ich sage jetzt mal 80% der Strecke wirklich mit aktivierten Autopilot gefahren bin, doch anhand der Softwarewechsel gesehen, dass an einigen Stellen gebremst wurde. Die kannte ich dann schon und wenn eine neue Software da war, hat er dann nicht mehr gebremst. Und wenn dann wieder etwas kam, hat er dann an anderen Stellen gebremst. Also das ist sicherlich noch weit weg von perfekt und ist natürlich so ein Punkt, wo ich dann auch Zweifel habe, dass man jetzt einfach so, also wenn man es im Griff hätte, dann wäre es nicht mehr in der Software drin, dann würde man die Software in der Qualität checken und dann würde so etwas nicht mehr passieren. Das würde mich dann auch glauben, dass man besser wird und wirklich es schaffen kann, weg von dieser Beta-Phase zu einem finalen Produkt zu kommen, aber solange das noch da ist, muss die Software besser werden. Ja, dann haben wir hier einen Artikel, auf den möchte ich nur am Rande angehen. Also Tesla sagt, dass sie Lieferprobleme haben mit ihren Solardächern und deshalb hören sie auf, die Installation für neue Solar Roofs zu planen. Interessant ist etwas, was vor gut einer Woche passiert ist und selbst von Elon gesagt wurde. Das ist nämlich, dass Tesla in 2021 trotz oder sogar gegen den Trend es hervorragend hinbekommt hat, viele Fahrzeuge zu entwickeln, weil sie eben mit ihrer Software so offen oder die Software so offen geschrieben ist, dass die Fahrzeuge oder dass die eingesetzten Chips auch von Komplementäranbietern dann kommen konnten und trotzdem funktioniert hat, sie eigentlich um diese Lieferketten herumkamen und eigentlich diesen sogenannten unfairen Vorteil hatten. Und nur eine Woche später spricht man nun davon, dass es hier Lieferengpässe gab oder geben könnte und bremst so ein bisschen die Erwartung ein. Das ist eben nicht nur bei den Solardächern so, sondern das hat man dann auch in Richtung der Fahrzeuge oder Fahrzeugauslieferung gegeben. Ja, das muss man richtig einordnen. Ich glaube, es wäre eine viel stärkere Aussage zu sagen, dass wir trotz der aktuellen Situation an den Weltmärkten und der gestressten Lieferketten hier viel, viel sicherer aufgestellt sind, weil wir eben rechts und links auch uns versorgen können, als das, was man bei deutschen Herstellern gerade miterlebt, was da für Lieferzeiten gerade bei Fahrzeugen sind, wo es Kontingente gibt, wo Fahrzeuge irgendwie pro Autohaus nur 4 bis 5, 6 Mal verkauft werden dürfen. Das ist natürlich viel, viel gravierender und damit könnte man viel stärker seine Sonderstellung darstellen. Ja, dann haben wir weiteren Rückruf und zwar 817.143 Fahrzeuge sind davon betroffen. Hier geht es um ein fehlendes Gurt-Anlegesystem. Also das heißt, ihr kennt das alle, setzt euch ins Auto, fahrt los und irgendwann fängt dann das Fahrzeug an zu bingen, weil ihr euren Anschnallgurt nicht angesetzt habt. Teilweise sehr nervig, gerade wenn man irgendwie einparken möchte und sich nicht angeschnallt hat und irgendwie vor der Garage stand oder auf dem Hof unterwegs war. Aber ich denke, in der Mehrheit der Fälle sinnvoll, dass man dann sich auch wirklich anschnallt. Auch das ist ein Problem, was jetzt über ein Over-the-Air-Update behoben werden soll. Ich weise nur darauf hin, sollte das bei einem herkömmlichen Hersteller passieren, die diese Over-the-Air-Funktionalität noch nicht verbaut haben oder diese einfach noch nicht in den Griff bekommen haben, heißt das oder würde das in so einem Fall bedeuten, Termin in der Werkstatt machen, dahin fahren, das kann sehr lange dauern. Aber auch Tesla kriegt das nicht auf die Kette. Also ich habe vor gut 6 Wochen eine E-Mail bekommen, dass mein Fahrzeug davon betroffen ist, dass der Kabelbaum für die Kamera und der Kabelbaum für die Entriegelung des Franks ausgetauscht werden müsste und man bei Zeiten, wenn man dann die Zeit hätte, auf mich zukommen würde und ich einen Termin vereinbaren könnte. Wie gesagt, das ist jetzt 6 Wochen her, ist jetzt auch nicht gerade super schnell. Da ist das natürlich gut, wenn man Dinge per Software-Update erledigen kann, aber gerade wenn es an die Hardware gehen muss, wo ein Fehler aufgetreten ist, das dauert halt einfach gefühlt viel zu lange. Ja, dann hat Tesla seine Karte aktualisiert von den Superchargern. Das zeigt uns nach wie vor, wie stark auch das Supercharger-Netz in den nächsten Monaten wachsen wird. Wir gucken gerade mal eben, dann müssen wir das hier hinschieben. Ich habe auch einmal hier die Karte mit angesetzt. Ihr könnt hier dann dementsprechend sowohl Stores and Galleries, Service, Collision Center, Supercharger und Destination Charger euch angucken. Könnt dann in hereinscrollen in die Region, die für euch jetzt wichtig ist. Also das wird wahrscheinlich irgendwie häufig die Region sein, wo ihr unterwegs seid. Und ihr wisst, ich komme aus Regensburg. Wir haben bereits einen Supercharger. Wir haben in der Nähe eines Superchargers auch eine, wie heißt es? Jetzt ein Service Center bekommen. Und es ist hier an der A3 ein Destination Charger. Bei einem Hotel wird es wahrscheinlich sein. Nein, hier soll sogar noch ein neuer Supercharger hinkommen. Aha, am Eingang. Das könnte tatsächlich sogar sehr interessant werden. Ich hätte jetzt gerade gesagt, das ist ein Destination Charger. Dann könnte das sein, dass dieses hier nicht unbedingt Destination Charger sind, sondern hier soll sogar ein neuer Supercharger hinkommen. Genau, also schaut doch mal bei euch in der Gegend. Aber wofür es eigentlich viel wichtiger ist, wenn ihr jetzt eine längere Strecke in eine Region macht, wo ihr euch noch nicht so gut auskennt. Schaut euch zum Beispiel mal München an, was dort noch an zusätzlichen Superchargern dazukommt. Oder eben auch auf auf Strecken hier wie der A9 oder der 93 Richtung Hof, der 9 zwischen, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist hier wahrscheinlich Münchberg, genau, und dann haben wir hier dann bereits Hermersdorf. Und ihr seht, dass das weiter ausgebaut wird, was natürlich auch nötig ist aufgrund der vielen Zulassungen, die wir im vergangenen Jahr hatten. Und natürlich noch viel wichtiger wird, wenn wir dieses Supercharger-Netz für die Kunden da draußen anderer Hersteller weiter öffnen und damit gegebenenfalls Tesla sogar in der Lage ist, weitere Einnahmequellen hier sicherzustellen. So, was allerdings immer noch schade ist, ist, dass dieser Bereich hier auf der A24 doch noch sehr dünn ist, wenn man hier von Berlin zum Beispiel nach Hamburg fahren würde. Oder, hallo, so. Oder hier oben in Mecklenburg-Vorpommern, das doch sehr, sehr dünn ist. Aber da kommt einer dazu, genau in der Mitte. Naja, schauen wir mal. So, weitermachen wir dann mit Tesla nochmal. Die haben nämlich gerade angefragt, bereits ihre Gigafactory in Texas weiter auszubauen oder beziehungsweise hier in einen neuen Bereich hinzubekommen. Sie möchten nämlich hier eine, ja, man könnte das Rohstoffverwertungsanlage hinmachen, wo Kathodenmaterial für die Batterieproduktion entwickelt, verarbeitet, aufbereitet werden soll. Das soll so 30 Acre groß werden, also auch ein gigantisch großes Ding. Mal schauen, wie und wann es damit weitergeht. So, und dann haben wir hier nochmal ein Video, das ist heute Nacht dann rausgekommen, also wo dann auch das Fully Safe Driving hier nicht auf diese Poller reagiert. Es ist sicherlich auch etwas, wo ja, keine Zuversicht eigentlich in so einem System sein soll, dass man hier wirklich nicht eingreift. Also ihr seht es hier, dass der Kollege nochmal selber stark eingreift, damit er hier diesen Poller nicht umrennt. Im Übrigen ein sehr interessanter YouTube-Kanal, AI Addict. Also der guckt sich insbesondere viele Dinge, Themen zum Thema KI an, wie gut es schon funktioniert. Und ja, ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. So, damit sind wir fast am Ende vom Tesla-Blog. Und dann sage ich immer Danke bei den Koffein-Supportern. Erst einmal auch vielen, vielen Dank. Wir haben in der vergangenen Woche das erste Mal in Kanalgeschichte die 1600 Abonnenten geknackt gehabt. Dann sind allerdings bis heute wieder zwei weggelaufen und woanders hingegangen. Wahrscheinlich dort, wo es exklusivere News gibt. Zwinker, zwinker. Nein, vielen, vielen Dank für alle da draußen. Vielen, vielen Dank für die Koffein-Supporter. Ich nenne gerne die Namen. Ihr könnt alle gerne den Kanal unterstützen. Einmal über diese Kanalmitgliedschaft und andererseits über den, ich glaube, es steht unten rechts, genau, über die Koffeinspende über Kofi, genau. Und eine Supporterin der ersten Stunde ist die Stefanie Barsa, genauso wie der Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machulla, der Patrick Brauer, Olaf Landfermann, Kai Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken. So, dann machen wir nochmal ganz kurz weiter mit etwas Tesla-nahem. Aber ihr werdet verstehen, warum ich sage, so langsam ist es soweit, dass ich es nicht mehr zusammenkriege, was diese Produkte sollen. Es ist noch nicht erschienen, das Fahrzeug, aber es gibt bereits ein Add-on, eine Extension, wie ihr es auch immer nennen wollt. Für 20.000 Dollar könnt ihr dann nämlich aus eurem Cybertruck einen Katamaran machen. Das soll ein, wie gesagt, ein Bausatz sein. Ich zeige euch gleich die Bilder. Wir gehen einfach mal durch diese Renderings hier durch, die ihr dann an das Fahrzeug ranklemmt oder ranbauen könnt. Und dann, wenn ihr dann am See seid, hier angeln oder Motorboot fahren oder sonst was machen könnt. Man geht natürlich davon aus, dass es nur noch Cybertrucks gibt, die dann auch irgendwie in der Mitte vom See stehen und hier einen Supercharger dementsprechend auf dem Wasser dann haben. Und wie soll das Ganze funktionieren? Lasst mich das euch gleich kurz zeigen. Ihr habt hier diese Applikationen. Da fahrt ihr mit dem Fahrzeug rein, hängt das unter das Fahrzeug und dann diese Schwimmboutons und habt dann hier hinten fünf kleine Propeller, die dann natürlich über den Elektromotor des Cybertrucks angetrieben werden und könnt euch dann damit bewegen. Ja, warten wir es ab, wann dann der Cybertruck kommt, und so sieht dann so eine Cybertruck-Yacht aus, wo ihr dann auch auf eurem Schiff dann wunderbar schlafen könnt. Ich bin gespannt, ob das Ding jemals kommen wird. Er ist natürlich mit einem Zwinkern zu sehen, auch wenn die Herausgeber das hier anscheinend echt ernst meinen. Gut, kommen wir zu Non-Tesla-News, und zwar NIO. NIO hat die ersten ET5-Fahrzeuge oder Prototypen von ihrem Validation-Testing oder von ihrer Assembly-Line aus der Validierung rausgenommen. Also was heißt das? Man fährt hier oder produziert die Fahrzeuge auf der Produktionslinie, um zu validieren, dass die Qualitätsmerkmale alle eingehalten werden, dass die Fahrzeuge richtig gebaut werden. Und das macht man nicht etwa, um hier den chinesischen Markt zu versorgen. Nein, das geht hier darum, dass noch in diesem Jahr NIO mit dem ET5 nach Dänemark möchte. Wird sehr interessant, weil ich könnte mir vorstellen, dass dann auch ein Markteintritt in Deutschland nicht mehr allzu weit weg ist. Und ihr wisst, das Fahrzeug ist wahrscheinlich der ernstzunehmendste und stärkste Herausforderer des Model 3s. Es ist zum Glück eine Limousine und kein SUV. Es hat die richtige Form, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr gute CW-Werte oder sehr, sehr gute Verbrauchswerte damit generieren sollte, und soll zu einem absoluten Kampfpreis dann dementsprechend auf den Markt kommen. Jetzt gibt es einen Schluck Kaffee, Sekunde. Und wir machen weiter mit einem tschechischen Hersteller. Denn Škoda, wie er dann nun genannt wird, hat wahrscheinlich sein schickstes Auto vorgestellt. Der Enyaq als Coupé in der RS-Variante wurde diese Woche vorgestellt. Das Fahrzeug bekommt serienmäßig den LED-Grill, den ihr hier vorne sehen könnt, kommt in zwei Batteriegrößen. Und mit seiner großen Batterie soll er bis zu 545 Kilometer nach WLTP-Reichweite generieren. Ich sage mal so viel, sollte euch dieses Auto ansprechen, solltet ihr schnell sein, denn auch hier ist es so, dass nicht allzu viele Fahrzeuge dieses Jahr noch erwartet werden, auf den Markt kommen. Ich meine, gerade die RS-Variante kriegt ihr in dem sogenannten Velvet Red, in einem Orange oder in diesem schönen Giftgrün. Seid also fix, und sonst wird es nichts. Weitermachen wir mit Polestar. Ja, Polestar an sich, oder für viele, die in der Automobilbranche sind oder waren, war mal diese Tuning-Schmiede bzw. der Rennstall von Volvo. Wir wissen, dass er in den letzten Jahren dann einen sogenannten Re-Ramp erlebt hat und hier zum Elektroanbieter von vollelektrischen Fahrzeugen wurde, beziehungsweise der Polestar 1 war noch ein Plug-in-Hybrid. Und man hat sich aber trotzdem, gerade weil die sogenannte Eisrennsaison in den nördlichen Ländern gerade sehr aktuell ist, dazu entschieden, hier ein Polestar 2 in der Long-Range-Variante als sogenannte Arctic Circle Racing Edition zu machen und fährt damit dann auf diesen Rennstrecken. Was sind das für Rennstrecken? Also hier werden zum Beispiel auf großen Seen, die natürlich jetzt gerade zugefroren sind bei diesen extremen Temperaturen, Rennstrecken reingefräst, also reingefräst halt vom Schnee entfernt, sodass man auf die Eisschicht kommt. Und das kann teilweise sogar dazu übergehen, dass man offizielle Rennstrecken wie Modena und so weiter nimmt und die in entweder maßstabsgetreu, wenn es passt, oder halt im Maßstab 1:2 dann nachempfindet und hier dann in den kalten Monaten sogenannte Eisrennen fährt. Interessant ist dabei, dass es hier ein komplett eigenes Setup für dieses Fahrzeug gibt. Und zwar 19 Zoll Racing Felgen, die Felgen und Reifen, die natürlich mit Ice Spikes versehen sind, Und man ist super positiv überrascht. Ich meine, es hängt hier auch ein Video drin, das hänge ich natürlich unten mit rein. Hier seht ihr noch mal ein paar Bilder und wenn ich das Video noch finde, hänge ich das auch noch mit rein. Weil sich das Fahrzeug hervorragend handeln lässt, weil man sehr, sehr gut die Kraftübertragung einstellen kann. Und ja, das dazu. Genau hier ist das Video. Ich hänge das unten dann nachher mit in die Videobeschreibung. Kommen wir zu Ford. Ja, bei Ford gab es mehrere News. Zum einen hat Bloomberg diese Analystenfirma diese Woche sich genauer Ford angeschaut und geht davon aus, dass Ford hier eventuell einen ähnlichen Weg gehen könnte, wie es gerade bei Daimler passiert ist, dass man die Marken auseinander nimmt, also einmal Daimler Trucks und Mercedes-Benz für die Pkw-Sparte und sich wahrscheinlich ein EV-Spin-off vorstellen kann, mit dem man nochmal sowas wie 25 bis 30 Billion US-Dollar neu raisen könnte, um hier diesen Shift hin zur Elektrifizierung oder zum elektrischen Hersteller zu machen. Diese News geht aber nochmal mehr dazu, was wir eigentlich vorhin schon zu der Powerwall gesehen haben. Allerdings hat die Powerwall von Ford vier Räder und ihr wisst, dass ich da ja ein viel größerer Fan von bin. Diese Batterien, solange wir sie noch nicht im Überfluss haben, so einzusetzen, dass ich sie auch cleverer nutze. Und wenn ich ein Auto schon mit Batterien versorge, dann sollen sie doch auch bitte so häufig und so viel wie möglich genutzt werden. Und hier spricht man eben auch davon, dass so ein F-150 Lightning also ähnlich wie eine Powerwall funktionieren kann oder eben, was viel wichtiger ist, laute und stinkende ja, Verbrennergeneratoren dann ersetzen kann. Dies ist insbesondere, also zum Beispiel in Norwegen ist es so, dass man da sogenannte Cabins hat. Also jeder Norweger kann irgendwo im Wald, wo es ihm gefällt, so seine Blockhütte hinbauen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass diese nicht mit Strom und Wasser versorgt sind. Das heißt, man hat da heute einen Dieselgenerator und bekommt dadurch den Strom. Wenn ihr so ein Fahrzeug wie einen F-150 oder eben Fahrzeuge habt, die das bidirektionale Laden anbieten, dann könnt ihr einfach das Haus an euer Auto anschließen und habt dann dementsprechend diesen Strom und braucht diesen Gasgenerator nicht mehr anzuschieben. So, ja, der Joe Vendure spricht nochmal davon, VW hat sich bei der Nachfrage total verkalkuliert, die müssen 200% zulegen. Ich glaube, die haben sich nicht verkalkuliert, die haben das schon gesehen, dass das kommen könnte. Die haben ja auch einen Plan für diesen Ramp-up der Produktionsstätten für ID-Fahrzeuge. Aber wenn sie keine Teile kriegen, können sie nicht aufbauen. Also viel schlimmer finde ich das, was bei BMW anscheinend mit dem Erfolgsmodell i4 passiert. Denn da ist es so, bestellt ihr heute einen BMW i4, sagt euch euer Händler, also in 2023 wird es nichts mehr. Und dann guckt ihr nochmal in den Kalender und guckt, welches Jahr wir haben. Also Wartezeiten von über 2 Jahren oder bis zu 2 Jahren finde ich schon echt krass. Aber das scheint aktuell normal zu sein. So, nächste News: QuantumScape. Es gibt die News von QuantumScape hin zur Solid-State-Batterie. Die haben nämlich jetzt eine Solid-State-Batterie vorgestellt, die nicht mehr, also eine produktionsnahe, das ist jetzt nicht irgendwie eine Testbatterie, die unter Tests gezeigt wird, was wir häufig auch von Forschungszentren aus Universitäten gesehen haben. Die Batterie kann von 10 auf 80% innerhalb von 15 Minuten vollgeladen werden. Und jetzt kommt etwas, wo sie sicherlich noch, wie soll ich das sagen, nachbessern müssen. Denn sie sprechen hier von 400 konsequenten Ladezyklen, die diese Batterie bereits heute hinbekommt. Warum müssen sie da nachbessern? Also gerade eines der Features, die man eigentlich der Solid-State-Batterie zugesteht, ist, dass sie sehr, sehr schnell geladen werden können, wesentlich schlechter brennbar sind oder es zu Bränden in den Batteriemodulen kommen kann und dass sie unglaublich häufig und viel geladen werden können, weil eben die Zellchemie so ist, dass es dieses sogenannte Metalling oder dieses Plating, besser gesagt, das Ablagern von den Metallteilen an der Kathode oder Anode eben nicht mehr stattfinden kann, was eben dann zu dieser Degradierung passiert. Oder, das ist dann eigentlich der viel wichtige Zusatz, man diese im Nachhinein auch wieder lösen kann. Also dass sich diese Teile, die sich festgesetzt haben, auch wieder lösen und damit die Batterie wieder revitalisiert wird. Aber wie gesagt, wir kommen weiter. Also das ist ja genau diese Entwicklung, die wir im Batteriemarkt sehen. Welche Zellchemien werden wir im Bereich der Lithium-Ionen-Technologie noch sehen? Wann ist der erste Schritt oder der erste wirkliche Durchbruch hin zu Produktions- oder produzierbaren Solid-State-Batterien da? Wann werden diese auch in Elektrofahrzeuge einbaubar sein? Und da ist natürlich wichtig, dass man hier diese Fortschritte möglichst schnell dann mit Erkenntnissen, die man da draus zieht, weiterentwickeln kann. Ja, das ist ein Thema. Wir haben es eigentlich hier angesprochen, weil wir eben genau dieses Fahrzeug, was für die USPS, also den United States Postal Service, als etwas Positives gesehen haben. Denn da gab es eine Ausschreibung, dass genau diese Paketfahrzeuge, die ihr hier seht und die ihr wahrscheinlich, wenn ihr in den USA schon mal wart, auch gesehen habt, dass es dort eine Ausschreibung gab, da ein neues Modell zu entwickeln und dabei, ja, wie soll ich sagen, da jemanden den Zuschlag zu geben. Den Zuschlag hat aktuell Oshkosh bekommen, die kein EV und kein batterieelektrisches Lieferfahrzeug anbieten, sondern ein sogenanntes gasangetriebenes Verbrennungsfahrzeug anbieten. Und jetzt könnte man ja sagen, aber damit haben sie wenigstens einen sehr hohen Effizienzgrad und kommen in den USA rechnen wir MPG, also Meilen per Gallone. Sie schaffen 8 Meilen pro Gallone mit diesen Fahrzeugen. So, da ist sowohl das Weiße Haus als auch die EPA auf die USPS zugegangen und hat gesagt, da müsst ihr noch mal in die Ausschreibung gehen, da müsst ihr noch mal nachbessern, denn dieser Contract, also diese Beauftragung umfasst 6 Billionen US-Dollar und wie gesagt, soll ja die gesamte Flotte ausstatten und sowohl das Weiße Haus als auch die EPA hat gesagt, es sollte hier schon der Fokus auf vollelektrische oder batterieelektrische Antriebsstränge gemacht werden. Tja, ich bin gespannt, wann uns in Europa oder in Deutschland mal wieder so ein Fehler unterläuft und wir sagen, nee, ist günstiger, wir nehmen den Dieselmotor, der ist einfach besser. Ja, dieser Fauxpas könnte uns in Europa allerdings gelingen, denn ihr wisst es wahrscheinlich aus der Presse, wie kontrovers das Thema nuklearer Strom gerade diskutiert wird. Es gibt Länder, große Länder in der EU, die sehr stark in dem Bereich Nuklearenergie sind, also hier gesamte Wirtschaftszweige haben, die Atomkraftwerke planen, die Aufbereitungsanlagen für dieses Brennmaterial haben und hier eigentlich zwar kleinere, aber dennoch weiterhin neue Atomkraftwerke auch planen, diese auszubauen oder weiter auch in die Zukunft auszubauen. Und man möchte eigentlich es schaffen, dass die Europäische Kommission diesen sogenannten Nuklearstrom oder Kraftwerke, die nuklearen Strom herstellen, als sogenannte erneuerbare oder grüne Energien zu labeln. Den muss ja ganz vorsichtig sein, wie ich das jetzt nenne. Und das sagen natürlich viele, dass das ein Greenwashing entsprechend wäre und eigentlich der falsche Weg wäre. Realität ist aber, und gerade ich finde das interessant, weil wir hier an dieser Stelle vor gut 2 Jahren darüber gesprochen haben, dass wir wahrscheinlich so einen hohen Energiehunger haben werden über die nächsten Jahre, gerade bei der Elektrifizierung des Transportsektors, gerade bei der Nutzung von Energien auch zum Heizen, dass wir immer mehr Strom brauchen und der irgendwo herkommen muss. Und hier wahrscheinlich es sich abzeichnet, dass unsere Pläne für den Aufbau von erneuerbaren Energien eben nicht ausreichen wird. Also selbst wenn man diesen konsequent verfolgen würde und was da eigentlich die Alternativen wären oder beziehungsweise wo man sogar in der Geschichte denn des nuklearen Stroms eigentlich die falsche Abbiegung genommen hat. Und vor 2 Jahren haben wir nämlich davon gesprochen, dass Länder wie Japan oder Australien darüber nachdenken, den aktiven Stoff, also die Brennelemente in diesen Anlagen eben nicht mehr mit Uran zu nutzen, sondern mit Thorium zu nutzen, was im Endeffekt zum Gleichen führen würde. Es würde nuklearer Strom dabei rauskommen, nur hat Thorium eine wesentlich kürzere Halbwertszeit. Wie soll ich das sagen, die man erleben könnte und nicht wie bei Uran, die in vielen tausenden Jahren immer noch strahlen und eigentlich das auch mit in den gesamten Kreislauf gezogen werden muss, dass diese Brennstoffe oder diese Brennelemente auch über ihre Nutzung weit hinaus noch zu einem Problem oder sogar einem teilweise noch ungelösten Problem führen, dass ich das irgendwo einlagern muss, zwischenlagern muss, dass weder wir noch die Generation nach uns und wahrscheinlich noch viele hunderte Generationen danach da nicht zufälligerweise in diesen Salzstock oder wo auch immer das Ding gelagert ist, reinkommen und eine erhebliche Strahlung freisetzen würden. Also von daher, das ist ein Thema, was wir definitiv in den Griff kriegen müssen. Persönlich bin ich der Meinung, sollte man das nicht als grünen Strom sehen. Ich denke aber auch, dass es wahrscheinlich sinnhafter sein könnte, hier moderne, kleine Anlagen zu bauen, die mit Thorium zum Beispiel betrieben werden, als hier auf Kohlestrom oder andere, wie nennen wir sie, Energiearten, die aus Gas oder aus Öl gewonnen werden, zu nutzen, da ich damit die direkte Freisetzung von CO2 wieder nutzen würde. Also ist ein zweischneidiges Schwert. Ich hoffe, dass da cleverere Menschen als wir wirklich zur Entscheidung kommen und hier nicht das über eine Lobby entschieden wird. So, da sehe ich schon, hat ein Vertreter aus Russland zumindest mit kyrillischen Zahlen etwas gepostet und da Raimund Stapelfeld hat das dementsprechend zurückgenommen. Schauen wir einfach mal, dass wir hier bei den Fakten bleiben. So, ja, bei den Fakten sollen wir auch hier bleiben. Dazu 2 News. Ihr kennt Northvolt, haben wir häufig drüber gesprochen, die auch mit dem einen oder anderen Automobilhersteller gemeinsame Sache machen. In dieser News geht es zum einen darum, dass Volvo zusammen mit Northvolt in Göteborg ein neues 50 Gigawattstunden Batteriewerk bauen möchte. Und bevor es überhaupt in Berlin in der Gigafactory losgegangen ist, wird schon der Leiter dieser Gigafactory von Northvolt und Volvo offeriert, dass er doch die Gigafactory in Göteborg übernehmen sollte. Also interessante Entwicklung. Erst einmal gut, dass wir hier weitere Batteriezellenfabriken in Europa bauen. Und zum anderen zeigt es auch einfach das Problem, dass zu wenig wirklich Experten auf dem Markt sind und egal, ob es jetzt im Batterie- oder im Elektromobilitätsbereich oder im IT-Bereich sind, hier wirkliche Koryphäen und Experten sehr, sehr umworben sind und teilweise sehr schnell dann auch ihre Jobs wechseln, was dann zu einem Wissensverlust natürlich bei dem einen oder anderen führen könnte. Ja, und ich habe es euch versprochen, wir kommen noch einmal zu BMW und wir kommen auch noch mal zu einem Ladenetz. Denn dieses Ladenetz, Electrify America, ist diese Woche von niemandem anderen als Umlaut. Das ist, wie nennt man das, eine Tochterberatungsgesellschaft von Accenture, als das Ladenetz in den USA gewählt worden mit der besten User Experience. Und dazu passt auch, dass BMW, auch wenn die Fahrzeuge wahrscheinlich nur sehr schlecht oder schwer verfügbar sein werden, wir reden hier gerade von den neuen i-Modellen, also dem i4, dem iX3 und dem iNext, die nämlich in den USA für 2 Jahre lang kostenlos an den Ladesäulen von Electrify America laden können. Und interessant finde ich dabei, dass man sich hier auch Gedanken darüber gemacht hat, dass die Fahrzeuge nicht irgendwie 2 oder 4 oder 10 Stunden an diesen Ladesäulen stehen und meinen, dass ich dann kostenlos da laden kann, sondern dass man sagt, dass dieser Ladevorgang für 30 Minuten kostenlos ist. Und damit werde ich wahrscheinlich den Fahrer auch dementsprechend erziehen, dass er irgendwie in diesem Rahmen, ich sag mal, 10 bis 20% dann rausfährt und dann nachlädt für vielleicht eine halbe Stunde, wenn es überhaupt so viel Zeit benötigt und dann weiterfährt und somit halt die Ladesäulen versucht werden, in einem Optimum zu betreiben. Also das heißt, immer möglichst hohe Ladeströme in die Fahrzeuge reinzuschicken und dann Platz für den nächsten zu machen, der ebenfalls wieder hohe Ladeströme hat, anstatt zu sagen, ich lade hier von 0 oder 5% bis hin zu 99 oder 100%, wo ich halt dann Phasen im Ladezyklus habe, wo die Ladungen extrem abfallen, ich unnötig lange dort stehe und wahrscheinlich einem zweiten oder dritten den Spaß an der Elektromobilität nehme, weil er nämlich nicht während er wartet auch schon sein Fahrzeug laden kann. So, und nun kommen wir zur letzten News für heute. Es gibt mal wieder etwas Neues aus Deutschland, nicht aus München dieses Mal, sondern aus Berlin. In Berlin ist Naon gestartet. Naon stellt einen Premium-Elektroroller her. Ihr seht ihn hier und das Design kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Wer jetzt Böses dabei glaubt, könnte meinen, dass hier die Entwickler aus dem Berliner BMW-Werk sich selbstständig gemacht haben und hier einen Elektroroller auf die Beine gestellt haben, die diesem C-Next, C-Neo, wie auch immer jetzt heißen mag, sehr nahe kommen. Nichtsdestotrotz finde ich es interessant und erwähnenswert, dass dieser Roller eine Reichweite von bis zu 140 Kilometern haben soll, mit einer Spitzenleistung von 100 Stundenkilometer schnell sein kann. Er wird aber auch in einer gedrosselten Variante mit 45 auf den Markt kommen. Also das heißt, dass man hier nicht extra einen Führerschein dafür machen soll, muss, kann. Ja, der Antrieb kann ich jetzt nicht zuordnen, ob 7 Kilowatt Power für so einen Roller viel sind. Für mich klingt es viel und das Ganze geht bereits unter 5.000 Euro los, nämlich 4.920 Euro. Wir werden auch dieses Thema weiter verfolgen. Ich scroll hier nochmal runter, wie die Webseite meiner Meinung nach sehr ansprechend und schick designt ist. Es hat einen Aluminium-Frame mit, wie gesagt, ihr habt das hinten schon gesehen, einem Radnaben, Elektromotor. Ja, schauen wir mal, Storage hat es auch, wunderbar. Aber wir haben wieder das Konzept der Swappable, also tauschbaren Batterien. Es wäre genial, wenn hier die Module von, ich habe es vergessen, Mist. Wir haben sie in dieser Sendung nicht drin und ich habe ihren Namen vergessen. Ihr wisst, wen ich meine, die weiß-grünen Dinger, die so häufig getauscht werden können, wo es dann diese Station gibt, wo ihr sozusagen wie beim Getränkeautomaten die alte leere Batterie reinschiebt oder die zwei leeren Batterien reinschiebt und zwei neue bekommt, die gerade in Taiwan sehr stark. Gogoro, besten Dank, Leica 666. Ja, die da zur Verfügung gestellt werden. Und das könnte ich mir als ein erfolgreiches Konstrukt vorstellen. Vor allen Dingen, weil dieser Preis natürlich Bruchteile von dem ist, was die originale BMW dann kosten soll. Und wir haben ja einen zweiradliebenden YouTuber in Berlin. Vielleicht ist das ja der nächste Roller vom Steve. Wir werden es dann sehen. Ich sage schon mal an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, teilt gerne einen Link von dieser Sendung. Der ein oder andere, vielen Dank dafür, hat einen Artikel über mich bei LinkedIn geschrieben. Vielleicht kommen daher auch noch der ein oder andere Abonnent. Bleibt gesund, wir sehen uns spätestens nächste Woche an dieser Stelle wieder. Ciao, sagt euer André von Fair. Bye bye, schönen Sonntag noch.